Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jene unter Ihnen, die meine Sendung schon etwas länger verfolgen, wissen, dass es mir vor allen Dingen um Selbstermächtigung geht und gerade was so die Geschichte der Christenheit angeht, dass wir immer mehr auf uns selber vertrauen und dass jeder von uns eine Verbindung direkt hat, ohne Vermittler. Heute habe ich Sabrina Fox hier und ich freue mich, dass das doch noch geklappt hat, trotz engem Zeitrahmen, auf ein Gespräch mit Sabrina Fox über das, was unser Herz weitet, was es engt, vielleicht als Kompass. Ich bin gespannt auf dieses Gespräch. Ich hatte da mal nach dem Titel für diese Sendung und dann dachte ich erst Sehnsucht der Seele. Hast du auch ein Buch drüber geschrieben? Aber da wir da wohl ähnlich schwingen, dass es keiner Gurus mehr betrifft. Ja, das hat mich das auch sofort. Ja, und trotzdem sehe ich um mich herum, wie sie denn, ich sage jetzt keine Namen, ne, und die Stars der Szene und so weiter. Und selbst Papst Franziskus, jetzt als Ikone, wie so ein Star. Du bist aber nicht immer so gewesen, oder?
Doch, war ich eigentlich schon. Ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Ich bin zur AIDS-Krise aus der Kirche ausgetreten. Weil, wo es dann hieß, Kondome können nicht verteilt werden, das war für mich, das war zu dem Zeitpunkt, wo es überhaupt keine AIDS-Medikamente gab, das war für mich grenzwertig. Also nicht grenzwertig, es war für mich über die Grenze gestritten und da bin ich ausgetreten und ich war die erste weibliche Ministrantin in Bayern. Also ich habe schon sehr, sehr mich der Kirche zugehörig gefühlt und habe das auch sehr geschätzt, als junges Mädchen in der katholischen Kirche zu sein. Ich war jetzt nicht besonders schön und besonders attraktiv und besonders schick und da bist du trotzdem dort aufgehoben, wie du bist, durch deine Vorschläge und deine Aktivitäten. Das habe ich sehr geschätzt.
In der Gemeinde.
In der Gemeinde, Das habe ich sehr, sehr geschätzt. Und ich bin dann bin ich erwachsen geworden, bin ich Mutter geworden, dann habe ich Karriere gemacht, dann war alles andere wichtiger als mein inneres Leben. Und wie ich dann beruflich durch ein Tief ging, da habe ich plötzlich gedacht, oh Moment, jetzt muss ich mir mein Leben nochmal anschauen. Und dann habe ich von Haus aus eine Abneigung gegen jemanden folgen. Ich weiß auch nicht genau, woher das kommt, aber das kommt doch, ein weiß es schon. Ich habe einen sehr strengen Vater gehabt und dann hatte ich auch noch diverse Pfarrer, die sehr streng waren. Du kennst ja die Situation selber. Und da habe ich gemerkt, dass das mich enorm stört. Und ich glaube auch, genau was du gesagt hast, man muss auf sich selber hören. Und in der spirituellen, auf dem spirituellen Weg gibt es zwei Bereiche. Der eine Bereich ist, ich suche Trost. Und es gibt eben Leute, die sind so verletzt und so geschmerzt, die wollen einfach nur hingehen zu jemandem, wollen getröstet werden und wollen, dass ihm jemand sagt, wo es lang geht. So wie Ersatzeltern. Das ist diese eine Gruppe.
Da wird viel Geld mitverdient, klar. Genau. Und biete ich dir.
Genau. Ja. Und ich sage dir, wo es lang geht, ich weiß, wie es geht, du kommst zu mir, ich heile dich. Irgendjemand hat mir erzählt von den Veranstaltern, dass du musst nur Heilworkshop, Heilseminar draufschreiben, das ist immer voll. Ja. Und die anderen sind die, die sagen, okay, ich habe mit der Situation was zu tun, ich brauche ein Update, ich merke, ich habe Angewohnheiten, die kann ich mir ein bisschen verändern, ich merke langsam, vielleicht sind die anderen doch nicht an allem schuld und das ist dann der Weg für die, die anscheinend dich interessieren und die mich auch interessieren, weil ich will keine Followers, ich will nicht jemand, der sagt, Sabrina, ich lebe dir mein Leben zu Füßen, weil ich habe genug mit meinem Leben zu tun und schätze das auch und außerdem finde ich es unpraktisch.
Gibt so einen schönen buddhistischen Spruch, folge nicht den Spuren der Meister, sondern suche, was sie gesucht haben.
Ja, absolut. Ne,
also dieses mit den Followers, ne, und Jüngern und ja, das wird ja auch manchmal sehr weit gefasst, was das alles umfasst. Es gibt sie noch, aber ich nehme wahr, dass es immer mehr Menschen gibt mittlerweile, die dann auch in allen möglichen anderen Lebensbereichen, nicht nur sozusagen der Sonntagsbereich, diese Macht und oder Selbstermächtigung wieder zu sich nehmen. Mhm. Sei es jetzt beim Impfen, sei es mit den Kindern in der Schule, ja, also wo sie sagen, hey, ja, eine Familie kenne ich, ein Jahr haben wir unseren Sohn quasi zur Schule geprügelt, jeden Morgen mit Bauchschmerzen, jetzt ist Schluss, jetzt nehmen wir ihn aus der Schule und der blüht auf, hat einen eigenen YouTube-Kanal mit 8, ja, und so weiter. Also der Prozentsatz ist noch relativ gering, aber dass da wirklich eine Gegenbewegung ist, weg von den Gurus, weg von den, ja, im Prinzip wird ja ausgetauscht. Ja, früher waren es die Priester, waren es die Ärzte, ne, die Halbgötter in Weiß, mein Vater war so einer, wo die Verantwortung abgegeben wurde. Ja, und natürlich, ja, die Schuld. Man war ja Opfer. Trotzdem ist es unglaublich schwierig, das herauszufinden, wo bin ich denn mit mir im Kontakt? Also ich habe, wie gesagt, auf deiner Seite dieses wunderschöne, das ist mein Wort, was das Herz weitet, das ist mir willkommen. Ja. Und alles, was mein Herz engt, kann draußen bleiben, das interessiert mich nicht. Mhm. So, und trotzdem, wir haben gerade so ein Gespräch, was ist die Stimme meines Verstandes und was ist die Stimme meines Herzens? Was sind deine Erfahrungen, wie du dieses Unterscheiden gelernt hast?
Also ich finde den Verstand ja sehr praktisch.
Ja, ja.
Also ich liebe meinen Verstand. Ich bin wahnsinnig gescheit.
Kann ich mir vorstellen.
Und schätze meinen Verstand sehr und finde ihn auch toll. Aber mein Verstand musste lernen, in die zweite Reihe zu gehen. Und das war für ihn enorm schwierig.
Ja.
Sondern meine Seele ist in der ersten Reihe. Mhm. Dann kommt mein Körper gleich mit meinem Verstand. Mhm. Und in diesem Dreier Gestirn, wenn man so will, bewege ich mich. Aber mein Verstand hat gelernt, dass er zurücktritt, wenn ich in die Stille gehe, in die Meditation gehe, wenn ich irgendwelche Fragen auf meinen Körper höre, wenn ich Fragen an meinen Körper stelle, dann weiß er aus Erfahrung, das tut uns gut, dann geht er zurück und hält die Klappe. Okay. Aber das hat lang gedauert, bis er das gemacht hat.
Also der Körper als Harfe unserer Seele, ja,
der Körper als Musikinstrument, würde ich sagen.
Ja, also Harfe.
Ach, Harfe, ach so, ich habe verstanden, Herr meiner Seele.
Nein.
Entschuldigung, Harfe, ja. Schön, ja.
Ja, schönes Harfe Bild. Meiner Seele.
Ja.
Aber ne, das Dechiffrieren, also ne, bestimmte Kommunikation läuft ja auf erstmal einer ganz anderen Ebene. Ich habe mich viel mit Sheldrake beschäftigt. Also in Bruchteilen von Sekunden haben wir miteinander kommuniziert. Die Worte spielen überhaupt keine Rolle. Aber ein Gefühl, du gehst in einen Raum und
merkst, so, fühle ich mich wohl oder nicht.
Ja, genau. So, kann ich das sozusagen auf alle Lebensbereiche nach deinen Erfahrungen als ein Indikator?
Ich denke schon, macht's mein Herz. In dem Moment, wo es mein Herz zumacht und das ist, ja, es sind ja alle zu strenge Regeln und das ist ja viel so bei allen, wenn wir nochmal zurückkommen, kurz zu diesen Guru-Strukturen oder so, da geht es ja darum, du gehörst zu uns, du bist einer von uns, also wir sind ganz besonders, alle anderen sind natürlich ein bisschen blöd, aber dafür sind wir ganz besonders, und wir sind ganz besonders, und dann bist du drin und fühlst dich wohl und denkst dir, ah, endlich bin ich aufgehoben und dann wird an dir ein bisschen rumgenörgelt. Naja, so besonders bist du vielleicht doch nicht, also das müsstest du noch machen und jetzt hast du noch nicht genügend Leute gebracht und den Level hast du nicht und diese 38 Kurse bräuchtest du dann noch und das musst du auch noch machen und was, du willst dich mit deinem Kind beschäftigen, du solltest dich besser um das, dann fühlt man sich zurückgesetzt, will aber die Liebe weiter behalten, bemüht sich umso mehr und hängt dann plötzlich drin. Also das macht das Herz zu, man wird eingeengt in dem, was man will. Ich hatte vor kurzem einen Workshop in München und da war eine junge Frau da. Ich habe auf YouTube ein Ding, das heißt die Regeln der, die 12 oder 14, ich weiß gar nicht, 14 Regeln der Achtsamkeit. Mhm. Und sie wollte nur was über Achtsamkeit googeln und schaut sich das an und stellt fest, weil das auch ein bisschen eine Warnung ist vor Sektengurus, bla bla bla, und stellt fest, oh shit, ich bin in einer.
Okay.
Und die hat gemerkt, okay, die wollen nicht, dass ich mich mit meiner Familie treffe, check. Die wollen nicht, dass ich außerhalb von der Gruppe Ding, die wollen, dass ich Kurse mache dauernd, die wollen, dass ich nur noch dazugehöre. Und dann hat sie, und dann kam sie an und sagte, da fiel mir plötzlich mit Schuppen vor den Augen. Aber ihre Eltern waren da schon drin, also die ist in diesem aufgewachsen.
Ja.
Und da fiel sie, manchmal braucht es halt auch so eine Erinnerung.
das, also da ist ja ein Grundbedürfnis in uns nach Zugehörigkeit.
Ja, das ist auch wichtig.
Und gerade intelligente Menschen haben da ein Problem mit, ja, sich selber zu bewahren, also das, wofür sie stehen, und gleichzeitig ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Mhm. Wie könnte man dieses Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit bei gleicher, Hüter hat das neulich mal in unserem Gespräch gesagt, bei gleichzeitiger Freiheit. Mhm. Also Zugehörigkeit, aber in Freiheit und nicht in Enge, ja, was ja Angst ist. Klar. Im Prinzip irgendwann diese Zugehörigkeit zu verlieren.
Man muss sich die Menschen aussuchen, die das auch wollen. Mhm. Weil wenn Resonanz. Man in Gleichgesinnten auf Augenhöhe sich so verhält, ich habe eine Gruppe von Freunden, die spirituell so interessiert sind wie ich und auch ihren eigenen spirituellen Weg gehen, so wie sie ihren eigenen Weg gehen wollen, die gehen nicht meinen, die gehen ihren. Ja. Und auf dieser Augenhöhe versteht man sich natürlich und begreift völlig, wenn jemand sagt, du, ich ziehe mich jetzt mal zurück, und da gibt es keine Verlustängste, du hast dich aber schon lange nicht mehr gemeldet und was ist denn mit dir los, sondern man weiß, das ist der Prozess, den der geht. Mhm. Es gibt ja, wie wir wissen, in Beziehungen verschiedene Stufen. Also eine Stufe von, ich brauche dich, verlass mich nicht, ohne dich kann ich nicht leben. Und in der Stufe, ich brauche überhaupt niemanden, mit dir will ich nichts zu tun haben, ich mache das alles ganz alleine. Das ist auch nicht gesund. Also diese Mischung zwischen Hingabe, sich selbst treu bleiben, das ist ja für jeden von uns so ein Balanceakt. Ja. Und dann findet man, wenn man das ein bisschen ausprobiert, findet man seinen richtigen Schwung, wenn ich so, also seine Bewegung, wo man ist. Und wenn man Menschen um sich hat, also einen Partner hat, den ich glücklicherweise habe, der genau so denkt und dich auch nicht einengt und ich ihn auch nicht einenge, sondern sich gegenseitig unterstützt, also der Hüter des heiligen Raums ist für den anderen auch. Und das ist natürlich sehr schön.
Der Hüter des heiligen Raums füreinander.
Ja, füreinander. Mhm. Also du bist ja selber eigener Hüter deines eigenen heiligen Raums. Aber dann gibt es manchmal Momente, wo du es nicht so hüten kannst, weil du erschöpft bist, weil du krank bist. Und da gibt es dann jemanden, der dabei ist und der dir dann sagt, pass auf, Schatzel.
Ja.
Ich sorge dafür, ich mache dir den Platz frei, dass du dich jetzt da entspannen und erholen kannst. Und das ist ein irrsinniges Geschenk in jeder Beziehung und das habe ich auch über viele Jahre nicht gehabt und da ich es jetzt habe, genieße ich das sehr. Und das ist halt das, was dann Liebe ist, meiner Meinung nach.
Ich war ja vorhin hinter der Kamera und durfte zuhören und du warst Moderatorin und hast gesagt,
früher
war ich meine Moderatorin. In deinem ersten Leben. In diesem Leben. Eigentlich alle, die zum Fernsehen gehen, wollen geliebt werden. Mhm. Mich interessiert...
Junge.
Ja, also die jungen Menschen. Ja. Kannst du für dich sozusagen festmachen, wo du erkannt hast, dass das so Salzwasser gegen den Durst ist? Mhm. Also dass das nie funktionieren kann, dass dich alle lieben, auch wenn du alles Mögliche gibst, dass es im Prinzip um diese Selbstakzeptanz und Selbstliebe geht, um überhaupt sowas zu machen. Ja. Wie war sozusagen dein Turning Point?
Der Turning Point war, wo ich meinem Vater vergeben konnte. Also ich komme aus einem Haushalt, aus einer Kindheit, mein Vater war Alkoholiker, das heißt, das ist passiert bei allen alkoholischen Kindern, Kinder von Alkoholikern, dass sie nach außen sich richten müssen. Die müssen schauen, okay, wie ist die Stimmung? Ja. Was sagt er? Was macht er? Wo muss ich aufpassen? Wie kann ich ihn beruhigen? Ein Haufen Antennen. Ja. Das Problem ist, die gehen alle nach außen, geht keine nach innen, weil innen ist wurscht.
Es geht um Überleben.
Genau, es geht ums Überleben. Ja. Und du merkst auch eine Sache, du glaubst als junges Kind, wenn alle um mich herum glücklich sind, bin ich auch glücklich.
Und viele Eltern sagen auch, wenn die Kinder glücklich sind, wenn ihr glücklich seid, dann bin ich glücklich. Ja. Habe ich auch lange gedacht. Ja. Aber da legen wir ihn ja ganz schön mal auf die Schulter.
Also wenn du das dann merkst, dass du um dich herum, da habe ich lange gebraucht, ich glaube, ich war 45, bis ich gemerkt habe, ich kann nicht alle Leute um mich herum glücklich machen. Nee. Ich habe es probiert, es ist mir nicht gelungen. Ja. Und dann fing ich an zu begreifen, okay, da musste ich meine Kindheit anschauen, dann habe ich meinen Vater Geschichte angeschaut. Mein Vater habe ich dann, also ich fing an mit 30 angefangen zu meditieren, ich bin jetzt 60. Also da waren da eben die Phasen drin und dann plötzlich erkannte ich, nicht plötzlich, aber durch mein Aufräumen erkannte ich, okay, das Wichtigste ist, dass ich mich mag. Mhm. Und ich mochte mich aber nicht. Und nicht nur, weil mir das von außen aufgelegt war. Mhm. Ich hatte schlichtweg Angewohnheiten, die ich nicht mochte. Mhm. Ich habe gelogen, ich war unzuverlässig, ich war nicht großzügig, ich habe dauernd Rollen gespielt, ich habe mich nicht wirklich gezeigt. Mhm. Also da gab es eine unendliche Latte von Dingen, die ich an mir nicht gut fand. Also Selbstliebe ist nicht möglich, wenn die Hälfte deiner Eigenschaften du nicht toll findest.
Ist klar. Und wenn dann du da noch einen Spiegel vor dir hast, ne, für irgendeinen anderen Menschen.
Ja. Und dann habe ich angefangen aufzuräumen. Ja. Dann habe ich gesagt, okay, das gefällt mir nicht mehr, aufgeräumt. Mhm. Also es hat lang gedauert, aber es ging dann. Und wie ich gemerkt habe, ich entwickle mich zu der Person, mit der ich gerne zusammen bin.
Ja.
Ich schätze meine Integrität, ich schätze meine Ehrlichkeit, ich schätze meinen Humor, ich schätze meine Kreativität, ich schätze, wie ich mit meiner Umwelt umgehe. Und dann beginnt die Liebe und Achtung für dich selber. Deshalb glaube ich, Selbstliebe ist oft so, da glauben Leute manchmal, das ist so ein Schalter, den man umlegt.
Ich gebe manchmal Seminarteilnehmern oder sonst ein Bild. Ein Baby. Und du sagtest, das war eigentlich bedingungslose Liebe, die, nach der wir uns alle sehen. Mhm. Die gibt es eigentlich nur von Eltern zu Kindern.
Auf den Hund.
Ja, oder den Hund. Aber dass wir uns selber als Säugling in den Arm nehmen.
Ja,
genau. Die Liebe fließt ohne Bedingung, weil das Kind leistet ja nichts.
Ja,
das ist ja einfach nur da.
Ja.
Das heißt, wenn ich es mir gelingt, Bild, mir diese Vorstellung, ich nehme mich selber als Säugling in den Arm, lächle mich an, schön, dass du da bist. Dass darüber auch ein Stück Transformation dieses einfach nur Dasein, dass ich nicht Bedingungen stelle an mich, wenn du deine Aggressivität hinter dir lässt, wenn du deine Faulheit hinter dir lässt, dann lieb ich dich, sondern dieses Wesen Wesen hat nichts geleistet, außer dass es da ist.
Klar.
So, ja. Du hast vorhin von der Akademie gesprochen.
Mhm.
Kannst du das, dass du die aufbauen willst, eine spirituelle Akademie. Was kann man sich darunter vorstellen?
Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich selber noch ein bisschen am rumbasteln.
Also die Richtung.
Die Richtung ist dass ich merke, dass es, das ist ja so eine Sache. Weißt du, Lernen hat ja bei vielen von uns so ein Gefühl von, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch machen und da muss es besser werden. Ich find Lernen immer sehr spannend. Also ich habe eine Rhythmustrainer-Ausbildung gemacht, da habe ich viel gelernt, das mich fasziniert Lernen, mir macht das Spaß. Mhm. Für viele Leute ist Lernen sowas Anstrengendes. Und
durch die Schule, ne?
Ja, genau.
Weil da sind Sachen, die bei uns nicht interessieren.
Ja. Und ich versuche, was zusammenzustellen, was mit einer Freude, mit einer Leichtigkeit, aber auch mit dem Wissen, dass manche Sachen sind ein bisschen anstrengender als andere, mit viel Musik, mit Stille, so gemischt werden. Und ich bin gerade dabei, das so zusammenzustellen. Und da bin ich sehr vorsichtig, weil ich möchte auch, dass es mir Spaß macht.
Das ist das Wichtigste.
Und wenn es mir nicht Spaß macht, dann bringt es nichts.
Ne, Freude und Leichtigkeit.
Genau.
Das sind eigentlich so Kompassnadeln für unseren Weg, also was unser Teil ist.
Genau.
Also ne, ich habe ja auch gesehen, dass du singst.
Ja.
Und Impro,
ja,
ich singe Volkslieder unter anderem, aber habe auch ein paar eigene Stücke gemacht. Also singen ist tatsächlich unmittelbare Freude.
Ja. Und abgesehen enorm davon, wichtig für uns alle.
Ja, das alte hochdeutsche Wort für Zwerchfell heißt Gemurta. Und Gemurta wurde zu dem deutschen Wort Gemüt.
Ach, wie schön.
Das heißt, wenn ich singe, bin ich ja dabei, mein Zwerchfell, also es sei denn, ich singe hier oben, mein Zwerchfell gut zu durchbluten und so weiter. Und dadurch ist die Stimmung sofort, wenn du singst, und gerade bei den Volksliedern, die ja auch aufgeladen sind durch 500 Jahre zum Teil, wo die Menschen das gemeinsam gesungen haben.
Und das gemeinsame Singen, das machen wir ja nicht mehr so häufig, leider. Und ich glaube, da gibt es ja auch was, die ganze Mantra-Bewegung ist, also einfach auch gemeinsam zu singen.
Und wir haben 6.000 deutsche Volkslieder.
Ja,
6.000. Ja, und da ist so viel Gefühl drin und so viel Information oder auch emotionale Information, die ohne Worte passierte. Also wo es einfach, ja, weil die Menschen es unter den Linden, jedes Dorf hatte eine Linde, wo es kein Fernsehen gab, hat man sich unter der Linde getroffen, wo wir uns finden, wohl unter Linden, ja, zur Abendzeit. Und das, die sind aufgeladen.
Ja,
ja, und das gemeinsame Singen ist etwas, was kein Geld kostet, jederzeit. Ja, auf dem Bahnhof, auf dem Bahnsteig, im Auto. Ja, Freude. Was ist für dich auch noch Freude? Also Leichtigkeit und Freude. Was sind deine Freudenanker
noch? Ich freue mich gerade, mein Mann und ich haben ein Haus gekauft auf dem Land und da hatten wir ein Blümchenbad.
Ein Blümchenbad.
Also Blümchen, richtig Blümchen. Alles Blümchen. Blümchen fließen, Blümchen-Ding, völlig Blümchen, kitschig, okay. Komplett kitschig.
Ich habe hier gerade einen Bad voller Blumenblätter.
Und das war jetzt, das rauszunehmen, war einfach zu teuer, gerade im Moment. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, okay, ich muss sowas einfallen lassen. Und habe mir einen Grasteppich reingelegt und habe es völlig verkitscht, dass es jetzt wirklich völlig bescheuert aussieht. Und da habe ich heute in Leipzig gefunden eine Klo... eine Klobürste, wo oben ein Blümchen drauf ist. Da habe ich mich riesig gefreut heute drüber. Und jedes Mal, wenn ich in dieses Klo reingehe bei uns am Eingang, stehe ich am Eingang und erfreue mich daran. Also ich erfreue mich, und das habe ich früher als oberflächlich gesehen, das sehe ich heute gar nicht mehr so. Ich erfreue mich an einem schönen Zuhause. Und es kann ein schönes Zimmer sein, das muss jetzt nicht Villa mit Segelboot und Ding sein, aber dass man, wenn man zu Hause nach Hause kommt, ist es ja immer auch ein Teil von sich. Man gestaltet, genau, man gestaltet es außenrum. Genau. Und das sich schön zu machen und oft auch mal am Eingang zu stehen und zu schauen, das kann man mal zu Hause ausprobieren, stellen sich mal an den Eingang und überlegen sich, würde man mich hier wiedererkennen? Würde man glauben, ich wohne hier? Oder stehen da Sachen rum, die mir irgendwie mal Oma geschenkt hat und sonst irgendein Klumpzeug? Also es ist wirklich das Zuhause
oder
so...
Oder aus schöner Wohnen oder
genau,
so.
Das Zuhause so Style. Gestalten, dass man sagt, hier, weil es nährt uns. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor für uns, zu auch erkennen, was nährt mich? Weil wenn ich was weitergebe, und jeder von uns gibt weiter, brauche ich auch was diesen Kreislauf wieder nährt.
Was nährt? Also Herzensnahrung hat was mit auch zu tun. Also da, wo ich ohne Anspannung auch in die Kommunikation gehen kann, ne, dass ich nicht aufpassen muss, was ich jetzt sage, sondern dieses Aufmachen.
Auch das Mitteilen, das es gibt, kennst du bestimmt meine Gespräche, die sind so wie Fechtkämpfe. Da hörst du mal, solche Gespräche führe ich nicht, weil es mir so anstrengend ist. Aber man erlebt es manchmal, wenn man jemand zuhört oder irgendwie im Zug sitzt oder irgend sowas. Das ist halt die Frage, was man gewohnt ist, was man von zu Hause mitgebracht hat, was man gelernt hat. Und wir haben halt alle die Chance, uns dorthin zu erblühen, wo wir hin erblühen wollen. Und dieses, mir gefällt das Wort erblühen so. Das heißt so, das ist so eine Blume, die so eine Knospe ist, so ein bisschen fest ist, sich so manchmal nicht genug Wasser gekriegt hat, dann scheint die Sonne nicht so richtig. Und dann doch die Möglichkeit hat, mit richtiger Pflege sich der eigenen Pflege, sich erblühen zu lassen. Und das finde ich so schön.
Rudolf Steiner hat das ja. Ja, diese beiden Worte entfalten, widerfahren. Alles ist da, alles ist da. Es will sich nur entfalten, was da ist.
Ja,
und das Entwickeln, wir sehen das so linear, ist auch nur, wie beim Fahren oder wenn du jetzt im Frühling, im Kleinen ist alles da und wird einfach nur groß. Und Glaubenssätze und Überzeugungen, die uns eng machen, halten diese Blume davon ab, von der Knospe. Sie haben Schiss, von der Knospe zur Blüte zu werden.
Ja, wir halten uns halt selber davon ab, weil wir oft natürlich auch, was du vorhin gesagt hast, man will dazugehören, dann ist man in einem Familienverbund. Wo man dann, wenn man sich verändert, schon gleich rausgeschmissen wird, nicht mehr dazugehört. Was bist denn du für eine? Du spinnst doch. Also es ist schon auch nicht einfach, aus diesem diesen gerade engeren Familienverbünden, weißt du wahrscheinlich selber sehr gut, aus den gerade engeren Familienverbünden sich da zu entfalten, weil eben so viel drauf gelegt wird auf einen. Und für manche ist es halt sehr, sehr viel schwieriger als für andere.
Also dass ja, Menschen mit 50, 60 noch Angst vor dem Vater haben, solange er noch lebt. Manche sogar über seinen Tod hinaus.
Da gibt es jetzt gerade ein Interview unter Lebenslinien, gibt es in der Mediathek vom BR, wie ich 107 Jahre alt wurde. Eine entzückende Dame, die wirklich viel erlebt hat in ihrem Leben. Und mit 78 ist ihr Mann gestorben. Glaube ich, war 78. Und dann schrieb sie, ab dann hatte ich ein glückliches Leben. Und sie beschreibt es so, wie sie, und das hat man richtig gemerkt, weil diese Zwänge, die sich auf sie gelegt hatten, die waren dann erst ihre Mutter, dann ihr Stiefvater, der sie nicht mochte, dann ihre Mutter, die sie da an diesem Mann quasi verkuppelt hat, dann dieser Mann. Und dann plötzlich war sie frei. Und sie hat diese Freiheit so genossen und mit 107 eine entzückend strahlende Frau, die sehr aktiv ist und noch alles macht und jeden Tag Sport macht. Also wirklich toll. Tolles Interview.
Und das I von Sinn auch noch, ja, dass sie interessiert ist.
Ja, interessiert
aus meiner Sicht, ne, die einzige wirkungsvolle Anti-Aging-Methode überhaupt, dass du nicht, ne, wie früher auf dem Dorf waren die mit 50, ich weiß schon alles und ich gebe das jetzt an die Jugend weiter, sondern dass ich weiß, dass ich überhaupt nichts weiß und dass da noch so viel zu entdecken ist. Für mich das beste Anti-Aging. Aber was du mit der Freiheit eben gerade gesagt hast, ich habe das schon öfter erlebt, dass Menschen die Krebsdiagnose bekamen. Mit, sag ich mal, Prognose von, sag ich mal, 6, 10, 12 Wochen. Die glauben das ja sowieso, ist egal. Aber jetzt jüngst wieder einer, ich fühle mich richtig frei. Weil sozusagen
ein Limit gibt.
Da ist die Grenze. Also was wollt ihr noch von mir?
Ja, genau.
Also das erste Mal im Leben, das ist mir jetzt scheißegal, was ihr denkt. Ich tue jetzt diese Wochen nur noch, was mir gut tut.
Ja.
Ja? Also das
und oft kommt dann die Gesundheit wieder dazu. Eben. Weil man dann wieder anfängt, was Gutes zu tun.
Ganz genau. Ja. Also wenn man das loslässt, die anderen loslässt in dem Sinne von, sagt mir doch, wie lieb ich bin, gebt mir eure Liebe, sonst nicht, oder so. Das ist, nee, jetzt muss ich loslassen. Und in dem Loslassen sich eigentlich erst selber finden. Ne?
Ja.
Sehr, sehr spannend. Und ich denke so, also, heutzutage in unserem Alter, dass wir in 10 Jahren ins Altersheim gehen, sehe ich nicht.
In 10 Jahren mache ich noch eine Raumausstatterlehre, da habe ich keine Zeit, ins Altersheim zu gehen.
Na, ich meine, ich hatte hier eine 88-Jährige, die dann in die Kamera sagte, ne, und das eine rate ich Ihnen, gehen Sie nie ins Altersheim, da werden Sie erst alt gemacht.
Ja.
Klar.
Also wir wissen natürlich jetzt auch von der Gehirnforschung mehr und mehr, dass wenn das nicht mehr benutzt wird, dann schläft es ein und dann regeneriert es.
Ja.
Und ich glaube sowieso, dass diese Alzheimer-Geschichten, die wir hatten, hat was zu tun mit dieser Generation. Das war eine Nachkriegsgeneration, die war basierend auf Vergessen, die wollten vergessen. Unsere Generation war die Generation, die hingeschaut hat, die gesagt hat, was habt ihr eigentlich gemacht zu dieser Zeit?
Ja.
Also wir haben eher nachgefragt. Ich glaube, dass meine Generation, ich glaube, wir sind ähnlich alt, sehr, sehr viel weniger Alzheimer haben wird, weil Vergessen nicht unser Problem ist, also nicht unser Thema ist.
Nee.
Und ich glaube auch, das hat mal, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, eine wunderbare Autorin geschrieben, die auch für den Stern viel schreibt, die das große Los geschrieben hat. Fällt mir nicht ein, bitte googeln Sie sie. Die hat einen wunderschönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, sie hat sich mal ihr Leben noch vorgenommen, sagen wir, bis sie 100 wird. Und in 5 Jahresabschnitten, was sie da noch vorhat. Also 55 bis 60, 60 bis 65. Und da hat sie, und das ist auch, glaube ich, eine schöne, gute Geschichte zu sagen, okay, was will ich, ob wir es dann tun, tun wir was anderes dazwischen, aber einfach nur mal zu sehen, das sind noch 30, 35, 40, 45 Jahre, was mache ich mit dieser Zeit? Das ist nochmal ein ganzes Leben und da zu sehen, okay, was möchte ich noch machen? Einmal die Welt umsegeln, ein Buch schreiben, Schuhplatteln lernen, jodeln, einen Chor leiten, was immer und dann sie wirklich auch die Erlaubnis zu geben, das auszuprobieren.
Mhm. Sich selbst die Erlaubnis. Ja. Niemanden mehr um Erlaubnis. Nein. Als Erwachsener sind wir immer noch, ja, das Wort Urlaub kommt von erlauben.
Ah, okay. Ja? Ah, interessant.
Ja, wir müssen um Erlaubnis bitten, dass wir den Arbeitsplatz verlassen. Ah. Und das finden wir dann Urlaub. Ah. Und so, ich lebe auf den Urlaub hin.
Statt ja, manche Leute leben auf die Rente hin. Das ist ja auch, ich habe nur noch 5 Jahre, dann bin ich in Rente und dann. Pff. Aber das ist natürlich auch der Wunsch, mal einmal ohne diesen Druck, einmal ohne diesen ich muss zu sein. Aber es ist auch gut, wenn man sich dann erholt für eine Weile. Aber dann ist es ganz praktisch, wenn man sich wieder ein bisschen bewegt.
Und vor allen Dingen zu gucken, welche Muss-Jas gibt es eigentlich in meinem Leben, die ich jetzt schon abstelle. Ja. Nein, ich muss das gar nicht. Mhm. Ja, also sei es jetzt, wenn das Haus zur Last wird, also die dritte Haut zur Last wird, weil die Hypotheken und was weiß ich, dann trennt euch davon. Euer Leben ist doch viel wichtiger als dieses Haus. Ja, es muss doch den Enkeln oder den Kindern vererben. Also dieses Leben auf Zukunft hin statt jetzt.
Ist halt oft so natürlich auch verbunden mit einer gewissen Sicherheit. Also dass man sich sagt, ich würde das ja gern machen, wenn du mir versprichst, dass ich habe. Und das ist ja diese Herausforderung, dass die Intuition, sprich deine Seele, dir sagt, Schatzel, flieg. Und der Verstand sagt, nein, ich kann nicht fliegen, halt, ist mir zu gefährlich, mache ich denn da? Ja. Und dann versucht man so halbscharige Lösungen zu finden. Und ich glaube, das ist ja für jeden von uns eine Herausforderung, wie man dieses Leben gestaltet. Und da kann man sich halt dann inspirieren lassen, aber machen muss man es halt selber. Und das ist halt manchmal wirklich schwierig. Ja. Ich finde, man muss das auch anerkennen, dass es nicht so geht, sondern da hängen Stories von den Eltern, Geschichten, Erwartungen, was die Leute sagen, hängt so viel dran. Und da sich wirklich sich frei zu machen davon. Und mein Liebster, der Malastanko, hat das mal gesagt, Freiheit aushalten ist auch so eine Sache.
Und Unsicherheit.
Ja, das ist gar nicht
Unsicherheit.
So einfach.
Das hat mich zum Beispiel an Leipzig so fasziniert, weil hier viele, viele Menschen sind, die auch eine Lust an Unsicherheit haben. Also sprich, denen das gar nichts ausmacht. Ja. Dass sie nicht wissen, was in 5 Jahren ist, sondern sie tun das jetzt, und weil sie das jetzt tun wollen und probieren, wo sie es hinbringt. Ja, statt in 5-Jahresplänen oder 10-Jahresplänen. Und wenn das nicht sicher ist, dass sie in 5 Jahren das Gleiche auch noch machen, dann fangen sie es gar nicht erst an. Nee, die probieren ja alle viel aus. Ja. Also diese Unsicherheit, dass praktisch die einzige Sicherheit ist, dass es sich alles verändert. Und wenn, du hast das vorhin so schön im anderen Gespräch gesagt, mein Körper, den nehme ich immer mit, überall hin. Jedenfalls, bis auf die nächtlichen Ausflüge.
Exkursionen, ja.
Ja, Exkursionen. Aber diesen Körper zu achten, mit ihm in Kommunikation zu treten, zu fühlen, was ich fühle, macht mich eng, weitet es mich, was weiß ich, bei einer Wohnungssuche oder als Beispiel für diese neue dritte Haut. Macht es so, ne? Oder so. Ja, Sabrina, ich hätte jetzt gerne noch eine Stunde weiter mit dir gesprochen. Können
Mach
wir irgendwann
mal
nachholen. Aber jetzt bringe ich dich einfach jetzt mal eben zum Flughafen und ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke dir jetzt. Vielen Dank.
Liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt, wir haben uns überhaupt nicht auf dieses Gespräch vorbereitet, aber es war ein Gespräch und das war richtig klasse. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Aber mir hat es gefallen, das ist das Wichtigste. Ich freue mich aber trotzdem, wenn Sie wieder einschalten bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.